Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Alexander Morzek. Wir sprechen darüber, was gute Geschäftsideen sind, wie sie entstehen und warum genau jetzt ein so guter Zeitpunkt ist, ein Unternehmen zu gründen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Disrupting Minds.
Hallo lieber Alex, herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast.
Moin moin Sandra.
Ja, du hast das schon richtig, du bist hier heute Morgen, du bist heute Nacht eigentlich aufgestanden, ne? Um sehr, sehr früh in Berlin in die Bahn zu springen. Vielen Dank.
Heute haben mich mal nicht meine zwei kleinen Kinder geweckt, sondern ich habe meinen Wecker, hat mich seit langer Zeit mal wieder geweckt und ich bin gerne hier.
Ja, sehr schön, sehr schön. Du siehst frischer aus, als ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt...
okay, du bist sehr charmant, danke.
Erzähl mal bitte kurz, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Alex. Vielleicht kann ich meine Geschichte beginnen an einem Zeitpunkt, wo der sehr prägend für mich war. Ich habe lange Jahre für Google in San Francisco gearbeitet und San Francisco ist für mich so ein mythischer Ort geworden. Viele Leute sagen, Mensch, die Obdachlosigkeit, die mögen sie ja nicht, Drogenkriminalität, der Ort hat auch Probleme, die Stadt hat Probleme. Aber für mich war das ein Ort, wo die Lust auf Veränderung so spürbar ist wie, glaube ich, nirgendwo sonst. Und ich habe da häufig meine Wochenenden verbracht. Und ich weiß noch, ich war immer in meinem Lieblingscafé, Café Reveille, falls es jemand kennt. Und da waren immer so viele Leute, die haben immer an irgendwas gearbeitet. Die waren immer vor einem Laptop und haben irgendwas gearbeitet. Und wahrscheinlich ist es sehr schlecht für einen Cafébesitzer, wenn da alle nur noch im Laptop sitzen.
5 Stunden ein Latte Macchiato.
Und ein Cappuccino trinken. Aber für mich war das damals ich habe mich immer gefragt, an was arbeiten die gerade? Ja, und vielleicht saß ja hier vor 15, 20 Jahren Mark Zuckerberg, hat auch an einer Idee gearbeitet. Und das war so, meine Zeit in den USA hat mir diese Lust auf Veränderungen, diesen Mut auf Neues, das hat mich sehr geprägt. Und ich glaube, seitdem mache ich Dinge, wo ich versuche, diese Lust auf Veränderungen, diesen Mut auf was Neues auch zu transportieren. Und was ich mache ist, ich mache einen Podcast und Newsletter, der heißt Digital Optimisten. Das ist mittlerweile ein Podcast und Newsletter und eine Datenbank, wo wir über Geschäftsideen reden. Also ich rede mit Menschen in meinem Podcast über Geschäftsideen. Was würde man eigentlich machen, wenn man nicht gerade das macht, was man macht? Ja? Also was sind die Ideen da draußen, die heute vielleicht eine neue Mark Zuckerberg machen würde? Und wenn ich mit der Person rede, glaube ich eigentlich, dass diese Idee viel Potenzial hat? Das ist so die Ausgangsfrage, die wir haben. Und darüber hinaus arbeite ich für einen großen Mittelständler und versuche da auch in ein Mittelstandsunternehmen eine Transformation reinzubringen. Ja?
Ich glaube, wir dürfen den auch nennen, glaube ich.
Können wir auch sagen, ja, genau, die Oetker-Gruppe. Und auch das finde ich spannend, weil auch da braucht man viel Mut, ja, viel Lust auf was Neues, bestehende Prozesse neu zu machen, auch mutig zu sein. Und ich glaube, das ist die Klammer, die es, glaube ich, zusammenhält.
Mega spannend. Bist du direkt von Google zu Oetker?
Genau, ja. Ich habe erst für Google in Deutschland gearbeitet und dann die längere Zeit in USA und habe da verschiedene Produkte gebaut. Erst den Google Assistant, das ist die Sprachassistenz. Das war total spannend, weil jetzt eigentlich mit diesen ganzen AI-Entwicklungen merkt man, dass Voice eine ganz andere Bedeutung bekommt, ne? Weil ich plötzlich wie so einen kleinen Assistenten, einen echten Assistenten in meiner Tasche habe. Früher, 2017, da war das alles noch nicht ganz so sophisticated, wie es jetzt sein könnte. War eine spannende Zeit und noch ein anderes Werbeprodukt gemacht. Ich habe viel Zeit in Südostasien verbracht, wo unsere Werbepartner waren. Und dann haben viele meiner Freunde mich gefragt, okay, warum wechselst du jetzt von San Francisco nach Bielefeld? Wir sitzen in Berlin, Oetker Digital. Aber haben mich dann gefragt, was machst du dann bei Oetker? Druckst du QR-Codes auf Pizzaschachteln?
Ja.
Ich habe auch was gedacht, ich war mir selber gar nicht so sicher, was ich machen würde. Aber ja, am Ende habe ich da eine ganz große Leidenschaft für das Thema Mittelstand entdeckt, ja, die ich vorher gar nicht bei mir kannte. Und jetzt, was wir jetzt machen, ist, ja, wir versuchen, Digitalisierung in die Gruppe zu bringen. Die ist natürlich schon da, aber was man noch besser machen kann, ist, wie kann man eigentlich als Konsumgüterhersteller Daten benutzen, um Entscheidungen zu treffen? Das ist historisch, die waren gar nicht so verfügbar eigentlich. Der Handel hat viele Daten eigentlich selber gehabt, ja, die vielleicht mehr oder weniger ausgewertet. Aber man stellt fest, Mensch, jetzt bräuchte man eigentlich doch mehr Daten, um bessere Innovationsentscheidungen, Preisentscheidungen, Distributionsentscheidungen zu treffen. Und das machen wir mit Oetker Digital.
Und wie kommt ihr an die Daten ran? Weil genau das wäre auch mein Verdacht so, dass du eigentlich ja wenig Kontakt, direkt Kontakt zum Endkonsumenten hast.
Mhm. Ja, klar, also es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Mittlerweile hast du ja alleine was auf Social Media passiert. Ja? Mhm. Du weißt ja, wird eine Marke wahrgenommen? In welchem Sentiment ist eine Marke? Welche Produktinnovationen funktionieren vielleicht in Holland ganz gut? Also ein kulturell naher Markt. Ja? Da kannst du auch Daten zu finden. Du hast natürlich viele Möglichkeiten über Zukäufe. Wir haben in den letzten Jahren auch einige gemacht, wo du direkt Kundendaten hast und die auswerten kannst. Aber allein die Daten, die du in so einem Unternehmen hast, die sind ja häufig schon so groß und der erste Hebel, den man hat, ist ja erstmal die Daten zu nutzen, die man auch hat. Und ich glaube, da werden wir allein schon noch ein paar Jahre beschäftigt, um die wirklich zu heben.
Sehr, sehr cool. Deinen Podcast, dem hast du schon wie lange?
Ich bin jetzt im 5. Jahr, glaube ich.
Wahnsinn. Mhm. Kommt wöchentlich raus?
Einmal die Woche, ja.
Wow. Und du stellst welche Frage am Ende eines jeden Podcasts?
Welche Geschäftsidee würdest du machen, wenn du mehr Zeit hättest?
Wahnsinn. Also, gehen wir mal da rein. Denn wir sprechen, große Überraschung, heute über das Thema Geschäftsideen. Was ist denn eigentlich eine gute Geschäftsidee für dich?
Das ist eine ganz schwere Frage. Ich erzähle dir meine Geschichte. Ich glaube, als Zappos ist das erste Unternehmen, das erste Startup, was es damals versucht hat, Schuhe online zu verkaufen. Damals, als der Gründer gesagt hat, ich versuche mal Schuhe online zu verkaufen, hat ihm jeder abgeraten, weil jeder hat gesagt, oh nee, Schuhe, ach, da gibt es so viele Größen, da will man doch das in der Hand haben. Viele Leute haben damals, vielleicht haben es viele schon vergessen, aber viele Leute haben damals gedacht, man kann alles online verkaufen, aber Schuhe ist so der heilige Gral. Da gibt es so viele Schuhgrößen, die fallen alle unterschiedlich aus und das Leder fühlt sich anders an. Und viele haben damals gedacht, das ist eine beknackte Geschäftsidee. Und was er aber gemacht hat, ist, er ist rausgegangen, er hat, glaube ich, in der Nähe von einem Schuhladen gewohnt, hat Bilder gemacht von den Schuhen, die da in dem Schuhladen verkauft wurden und hat die Bilder online gestellt und hat einfach gesagt, ich verkaufe jetzt, ich bin sozusagen fast so ein virtueller Online-Shop von diesem Schuhladen, den es da gab. Und dann hat er diese These getestet, kauft eigentlich irgendjemand Schuhe online? Der hat relativ schnell festgestellt, die Leute sind sehr bereit, auch ihre Schuhe online zu kaufen. Und immer wenn dann ein Kauf kam, ist der dann runtergelaufen zu dem Schuhladen, hat das dann verpackt und hat es dann verschickt. Also was ich meine ist, warum erzähle ich das? Ich glaube, es gibt viele Geschäftsideen, die mögen für den einen beknackt sich anhören, für den anderen hören die sich vielleicht super an. Am Ende weiß nur der Kunde. Das heißt, die Frage wird eher, wie kann ich eigentlich meine Ideen so schnell wie möglich testen und dann selber rausfinden, ob es eine beknackte. Ich mache dir mal ein anderes Beispiel. Schau mal, angenommen, es gäbe keine Luxus-Handtaschen auf der Welt, und ich würde sagen, boah, ich mache eine Handtasche, die ist im Materialwert einen Tick höher als der Rest, aber ich verkaufe die fürs Dreifache. Ich würde sagen, ja, wer zahlt das denn? Ja, würdest du wahrscheinlich sagen, keiner kauft das. Aber der Mensch ist irrational, ja, und natürlich gibt es dann da andere Faktoren als nur die bloße Bedürfnisbefriedigung in so einer Handtasche. Es gab mal ein anderes Startup, das mir gerade in den Kopf kommt. Es gab mal vor vielen Jahren in der amerikanischen Version von Höhle der Löwen, gab es mal ein Startup, das hat folgenden Pitch gehabt. Ich gehe auf meine Website, zahle 10 Euro und ich male ein Bild einer Katze für dich. I want to draw a cat for you. Und damit stand er vor dieser Höhle der Löwen Shark Tank Jury. Und alle haben natürlich gesagt, was für ein Schrott. Ja, wer will denn ein Bild? Aber einer der Investoren, Mark Cuban, der hat gesagt, there's a market for weird. Es gibt einen Markt für komische Sachen. Und der hat jetzt, glaube ich, 1 Million Umsatz gemacht, indem er Bilder gemalt hat, ja, Katzenbilder. Also völlig verrückt. Also was ich damit sagen will, ist
nicht so klingt jetzt nicht so skalierbar, es sei denn, er hat irgendwie 15 Kinder, die auch alle sehr talentiert sind.
Angeblich alles selber gemalt, ja. Ganz skurril. Und der hat halt einfach diesen Markt für weird. Was ich sagen will, ist, ob eine Geschäftsidee gut oder schlecht ist, das kann gar nicht ich beurteilen. Das entscheidet am Ende der Markt. Und die Frage ist, wie kann ich meine Idee so schnell wie möglich, wie im Beispiel von Zappos, dem Schuhhändler, so schnell wie möglich einfach testen. Und dann, glaube ich, hat man Informationen, die sagen, ey, das ist eine gute und eine schlechte Idee.
Was war so die, es sei denn, es war jetzt schon die Katze, was war so die verrückteste Idee, die du gehört hast, auch in deinem Podcast?
Also ich weiß nicht, ob es die verrückteste war, aber es war die Idee, wo ich im Interview selber überlegt habe, was sage ich jetzt? Ja, und das war, habe ich gar nicht
war
jetzt.
War das, da, als wir die Folge aufgenommen haben?
Nee, das war, ich hatte Nico Rosberg, den Formel-1-Weltmeister im Podcast, und der hat mir eine Idee gepitcht, er hat es Dumbphone genannt. Ja, er hat es Coolphone genannt, ja, weil Dumbphone ist zu uncool, hat es dann Coolphone genannt. Und das ist eigentlich eine, also er hat das Problem, er hat, ich glaube, zwei Töchter, und er macht sich, will die Social-Media-Aktivitäten von sich und seinen Töchtern ein bisschen besser managen. Und vor allem von sich auch. Ich glaube, er kam von sich aus. Und dann hat er festgestellt, aber irgendwie muss ich mein Handy immer mitnehmen, weil WhatsApp ist da drauf oder ich brauche irgendwie doch Google Maps oder ich muss mir ein Uber rufen. Und hat er gesagt, nee, dann bin ich aber nicht im Moment. Also wenn ich dann im Restaurant bin und dann irgendwie doch ständig E-Mails kriege, das ist blöd. Ich will mich davon aktiv entfernen. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne ein Smartphone ist vielleicht gar nicht mehr, ein Dumbphone halt, kein smartes Phone mehr, wo ich einfach, was ich nutzen kann, was die Basic-Funktion macht, was nicht ganz so uncool ist wie Nokia 3210, aber was irgendwie cool ist, ja, aber was irgendwie einfach sagt, ich mache kein Social Media drauf und keine Sachen, die mich ablenken. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen habe ich gesehen, dass die Search Queries, und das war nicht durch meinen Podcast getriggert, dass die Search Queries nach Dumbphone geradezu explodieren. Und es gibt neue Bücher, die sagen, Mensch, der Einfluss von Social Media ist ganz schön schwierig und mehr Mindfulness wieder.
Ja.
Und plötzlich so eine Idee, wo ich erst im Podcast gedacht habe, ich hatte das vorher noch nicht so gehört. Ja. Ich habe gesagt, okay, habe ich noch nicht gehört. Und plötzlich hat das auch eine gewisse Validität. Ja,
vielleicht war das die Idee. Das habe ich neulich hier gerade, saß auf dem Platz, auf dem du jetzt sitzt, mit Marc Schumacher, dem Avantgarde-CEO schon. Wir haben einfach auch so natürlich so eine Überdigitalisierung, dass tatsächlich auch ein ganz, ganz großer Wunsch besteht bei vielen Leuten, das wieder zu entdigitalisieren. Also das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie Rückschritte machen sollen, aber dass man eben bewusst einige Sachen wieder nicht digital macht, dass der Laden ums Eck irgendwie wieder wichtig wird. Das fand ich ganz, eigentlich ganz interessant, weil es vielen irgendwie offenbar zu viel ist. Mhm. Also insofern finde ich, die Idee ist gar nicht so schlecht. Aber sag mal, bist du nicht irgendwie, bist jetzt im fünften Jahr, können wir jetzt mal hochrechnen, wievielte Folge hast du jetzt gerade aufgenommen?
Ich glaube, über den Daumen? 190 so ungefähr.
Sehr gut. Das heißt, du hast über 190 Ideen gehört und hörst wahrscheinlich auch so links und rechts solche. Bist du nicht ständig irgendwie, also wundert mich ja, dass du in einem Corporate-Unternehmen tätig bist. Müsstest du nicht eigentlich ständig überlegen, so, das müsste man machen oder das selber? Warum hast du selber noch nichts, du hast nichts gegründet, aber jetzt so ein Produktding zum Beispiel gemacht?
Ja, erstmal kann ich dein Gefühl nachempfinden. Ja, ich glaube, dazu kommt ja noch, dass die Zeit, in der wir leben, die ist ja eine, finde ich zumindest, eine ganz besondere. Weil, schau mal, wenn du früher ein Unternehmen gegründet hast, dann wolltest du wahrscheinlich ein Produkt auf den Markt bringen, was 10-mal besser ist als deine etablierten Wettbewerber, zum Beispiel Uber. Ja, früher musstest du, jetzt bin ich in Paderborn, jetzt bin ich in Hamburg, jetzt bin ich in Berlin, wie ist denn die Nummer, die lokale Taxinummer? Kenne ich nicht, ist irgendwie doof. Und dann gab es eine App, die hat das gelöst und du konntest sogar sehen, wo der Fahrer ist und war sogar schnell da und du hast sogar noch einen Fixpreis gezahlt. War 10-mal besser als ein Taxiunternehmen, zumindest für mich. Und das war so auch Trade Republic zum Beispiel, ja, hat dann gesehen, Mensch, traditionelle Banken haben keine gute Mobile-Erfahrung, ja, ich will das alles viel einfacher machen, viel schneller, Authentifizierung geht online und muss nicht mehr in die Bank gehen. Und die haben Sachen einfach besser gemacht. Und ich glaube, die Zeit, in der wir leben, vielleicht ändert sich das gerade, das Paradigma, denn wenn jetzt AI auf den Markt kommt, glaube ich, dass man muss gar nicht mehr zwingend 10-mal besser sein, wie Trade Republic oder Uber, sondern vielleicht kann man auch einfach 10-mal günstiger sein. Also ich könnte ja auch einfach sagen, ich bin AI first und ich nutze so viele Automatisierungs- und AI-Tools, dass ich ein bestehendes Geschäftsmodell nehme, aber das mit einem Zehntel der Kosten mache, weil ich einfach so schlagautomatisiert bin, weil ich AI so umarme und jedes Tool, was von ChatGPT auf den Markt kommt, ist auch ein Gedanke, immer einbaue. Und ich habe mich mal die Frage gestellt, wenn AI so skaliert, wie man es denkt, dass ChatGPT 5 noch größer ist, ChatGPT 6 und dann will Gemini noch besser werden von Google, dann wird ja da eine enorme Produktivitätssteigerung allein in der Technologie liegen. Und jetzt kann man sich ja fragen, okay, stell mal vor, ChatGPT 5 kommt auf den Markt. Wir sind jetzt bei 4.0. Wie viel steigt mein Output, meine Produktivität, wenn ChatGPT 5 auf den Markt kommt? Bei den meisten Unternehmen ist die Korrelation null, ja, weil du nutzt das noch gar nicht so richtig.
Wissen wir schon, was es mehr, ganz kurz, für all diejenigen, die sich noch nicht en detail mit Version 5 beschäftigt haben, wissen wir schon, was es alles mehr können wird?
Ich glaube, es wird einfach viel mehr, also zum Beispiel 4.0, was jetzt, das, ich nutze den Voice-Chat zum Beispiel ganz gern. Das hat jetzt Voice und es wird einfach besser, schneller, kann auch, glaube ich, aktuellere Daten nehmen und wird generell einfach wahrscheinlich einfach besser. Ich weiß auch nicht genau, von 3 auf 4 war es ja auch eine deutliche Qualitätssteigerung der Qualität von den Antworten, die ich da bekomme und was ich damit machen kann. Und vielleicht zurück zu meinem Gedanken, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, wenn jetzt ChatGPT 5 auf den Markt kommt, wie viel produktiver wird deine Firma nur dadurch, dass die Technologie sich verbessert? Bei den meisten ist es null, weil du einfach,
ja, genau, liegt weil dran, du nicht connected bist.
Genau, wenn du es nicht connected, aber wenn du es schaffst, eine Firma zu bauen, die sozusagen auf diese Achterbahn oder auf dieses Wildwasser sozusagen ein Boot setzt, ja, und dann auch schneller wird, dann wirst du wahrscheinlich eine Firma haben, die sehr kurzer Zeit sehr viel produktiver werden kann. Und deshalb glaube ich, dass viele Firmen in den nächsten Jahren, die werden nicht mehr dieses 10-mal besser, sondern 10-mal günstiger machen und dann einfach besser werden, weil die Technologie besser wird. Und deshalb ist, glaube ich, eigentlich eine tolle Zeit für mutige Unternehmer, ja, und was zu machen. Und zu deiner Frage, ich habe mein Modell gefunden. Ja, ich mag es total, mit dir in meinem Podcast mit Leuten drüber zu reden. Ich mag es total. Ich habe auch ein großes Herz für den deutschen Mittelstand gewonnen, ehrlich gesagt, weil das ist ein großer Wert, den wir haben in Deutschland. Ja, das sind zum Teil Unternehmen, die in der Region absolute Leuchttürme sind, die sich sozial engagieren, weißt du. Und ich finde das total erstrebenswert, dass wir in Deutschland einen starken Mittelstand haben. Und da einen kleinen Teil beizutragen, dass vielleicht dass wir da doch ein bisschen mehr digitalisieren, dass wir vielleicht ein paar Prozentpunkte mitnehmen an Produktivitätssteigerung, wenn die technologische Basis sich so rapide verändert, wie es jetzt wahrscheinlich passieren wird in den nächsten Jahren. Das finde ich ein schönes Ziel. Und deshalb habe ich meine Position eigentlich gefunden.
Okay. Also gab noch keine Idee, bei der du schwach geworden bist. Können wir auch so ein bisschen provokativ.
Ja, ich finde, also wir haben natürlich nur ganz tolle Ideen, Sandra, ja, die man natürlich sofort umsetzen kann. Es gibt viele Ideen. Also eine Idee, die wurde jetzt neulich umgesetzt. Die hat jetzt, das Fundraising ist jetzt vorbei. Das hat jetzt, glaube ich, über 1 Million an Euro bekommen. Die kommt aus dem Podcast.
Echt?
Ja, das ist eine Idee. Pass auf, ich versuche es dir mal zu pitchen. Ist schon ein bisschen her, hoffentlich kriege ich es hin.
Das ist eine meiner Fragen übrigens, die ich hatte. Ist schon mal was von den Podcast-Ideen.
Ja, einiges. Also eine Idee, die ist auch eine Idee, die ich ganz interessant finde, ehrlich gesagt, von der intellektuellen Seite. Die Frage ist, kann man es jetzt praktisch durchsetzen? Das ist jetzt eine ganz andere Frage, aber intellektuell ist der Pitch so. Wenn du dir mal Medien anschaust, dann hast du, früher war StudiVZ, haben wir StudiVZ angefangen, da war es ein einfacher Post. Ja, da gab es irgendwelche Gruppen, es gab Posts, es gab kaum Bilder damals, ja. Dann Facebook wurde schon visueller, mittlerweile hast du TikTok, ist ein Videoformat und immer kürzeres Video geworden. Also Medienformate, wie sie konsumiert werden, haben sich verändert, sind immer more entertaining geworden eigentlich. Von Text hin zu Video aktuell. Das einzige Format, was sich nie so richtig verändert hat, in meinen Augen, ist die Stellenanzeige. Die ist immer noch Text. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt lange keine Stellenanzeige mehr gelesen, aber ich challenge jeden Hörer, schaut euch mal irgendeine Stepstone-Stellenanzeige an, wo dann ein Ninja-Coder oder ein Rockstar-Developer oder so gesucht wird. Ich verstehe die oft nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was steht da drin irgendwie. Ich kenne die Begriffe nicht, was wird da genau gesucht. Total schwer, eine Stellenanzeige zu verstehen. Ich habe mich mal gefragt, warum sind Stellenanzeigen so 2000 und warum nicht 2024? Wäre es nicht viel besser, auch jetzt, wo Unternehmen händeringend nach Leuten suchen, ja, und es nicht mehr so viele Bewerber gibt, wäre es nicht viel besser, auch das visueller zu machen und da ein Format aufzubauen, wo man sagen kann, hey, Sandra, du hast Disrupting Minds, du suchst vielleicht jemand Neues, komm doch in mein Format, das hier ist deine TikTok for Jobs eigentlich Plattform. Ne? Da gehst du drauf, da sind Bewerber, die was suchen, die nicht einfach Stellenanzeigen durchlesen wollen, sondern sie von Sandra, von ihrer zukünftigen Chefin hören wollen, was macht es aus? Und was ist Sandra eigentlich für eine Frau? Ja, ist die irgendwie cool? Worauf legst du Wert? Wenn man hier reinkommt, muss man voll seine cool Schuhe ausziehen, zieht man Hausschuhe an. Es gibt ja Unternehmen, die machen sowas. Ne? Was sind wirklich die Dinge, die Leute wirklich beschäftigen? Und es ist wahrscheinlich nicht irgendwie, was in der Stellenanzeige steht. Und das war eine Idee, die ist so intellektuell so gekommen. Ich habe mir so überlegt, okay, wie kann man, was passiert eigentlich gerade in der Medienwelt und was sind Formate einfach, die nicht digitalisiert sind so richtig, also nicht videoifiziert sind sozusagen. Ja. Und das war eine Idee, die gerade umgesetzt wird. Aber es gibt noch viel mehr.
Aber per Video dann, oder?
Per Video, genau. Also du kannst es in verschiedenen Formaten spielen. Ne? Du könntest jetzt eine Agentur aufbauen, die sagt, ich komme jetzt zu Sandra und ich sage dir, Sandra, ich baue jetzt für dich ein 2-minütiges Video, mit dem du auf deinen Kanälen werben kannst, ja, wo du Employer Branding machst. Oder ich baue eine ganze Plattform, das TikTok for Jobs, sozusagen, wo du alle Jobs, wo du ganz viele auf die Plattform stellst und Leute dann swipen können und sagen können, ach cool, das finde ich aber interessant, da würde ich mich bewerben oder nicht. Also dieser Insight, meistens startest du mit dem Insight und dann hast du ganz viele verschiedene Varianten, das umzusetzen.
Ja.
Und der, was jetzt der Gründer macht, ist, der baut eine Plattform. Also der baut seine ganze Plattform, wo man diese Jobs finden kann.
Was ja auch sehr schlau ist, weil das am Ende auch wieder natürlich ein skalierbares Modell.
Das ist skalierbar als eine Agentur, das stimmt. Ja.
Ja. Ach, sehr cool. Aber sag mal, wenn ich jetzt selber irgendwie was gründen möchte und jetzt ist mir irgendwie die bahnbrechende Idee unter der Dusche leider noch nicht gekommen. Gibt es irgendwie strukturiert Möglichkeiten, wie man irgendwie Geschäftsideen entwickelt?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es ist so ein bisschen das, was du beschreibst, ist so, dass es gab mal einen antiken Mathematiker, der hieß Archimedes. Vielleicht hast du von dem mal gehört. Ja. Ne? Und der ist in eine Badewanne gestiegen und hat dann Heureka geschrien, weil er was entdeckt hat. Ich glaube, er hat entdeckt, dass irgendwie das Volumen von seinem Körper das Wasser verdrängt oder so und hat dann so ein archimedisches Prinzip entwickelt. Und da hat der Heureka, und das war so ein bisschen so, wie wir oft über Geschäftsideen nachdenken. Ja, das trifft einem in der Dusche, wie so ein Blitz. Man kann es auch anders machen, glaube ich. Also ich mache dir mal 2 Beispiele. Das eine ist eine Geschichte. In den 1970er Jahren wurden Leute im New Yorker Central Park wurden festgenommen oder von der Polizei befragt, weil die durch den Central Park gelaufen sind. Das waren die ersten Jogger. Mhm. Ja, weil das war so komisch, dass da Leute langlaufen, dass Leute das komisch fanden. Dann die führen was im Schilde. Ja, die können nicht ganz integer sein.
Ich habe nie drüber nachgedacht, aber ja.
Du läufst Triathlon. Ja, also deine Vorgänger wurden im New Yorker Central Park mal angehalten, von der Polizei befragt. Wahrscheinlich nicht festgenommen, aber befragt. Und stell mal vor, wir beide wären jetzt im New York der 70er gewesen, hätten das gesehen und hätten dann gesehen, Mensch, hier kommen immer mehr Jogger, immer mehr Leute, die hier rumlaufen. Ja? Dann würdest du wahrscheinlich irgendwann feststellen, hier passiert irgendwas. Hier ist eine kleine Nischen-Community, die gerade entsteht. Und das ist dann, ich meine, dadurch, schau mal, Nike ist letztlich durch Laufen richtig groß geworden, ne? Eine Weltfirma. Oder Lululemon durch Yoga. Ne? Also es gibt in dem Sportbereich interessanterweise viele Firmen, die durch so eine neue Sportart groß geworden sind. Aber mein Punkt ist der, es gibt Nischen-Communities, die heute noch total fringe sind und total uncool und ein bisschen komisch, aber die irgendwann Teil des Mainstreams werden. Wahrscheinlich waren es früher auch die Grünen, ja, oder die Hafermilchtrinker. Und wenn du das verstanden hast, hier ist eine Nischen-Community, die rasant wächst, dann kannst du dafür Produkte entwickeln, wie Oatly zum Beispiel für Hafermilchtrinker, die dann wahrscheinlich auf dieser Welle schwimmen und größer werden. Und das Tolle ist, heutzutage hat im Internet jede Nischen-Community ihr Zuhause. Das heißt Reddit. Und das ist ein Marktplatz, also ein Forum, eines der größten Foren, glaube ich, der Welt. Und da findet eigentlich jede Subnische ihr Zuhause. Und was man da machen kann, ist, man kann einfach schauen, okay, was entsteht gerade? Also wenn du jetzt heute, wenn du mal das Beispiel vom Sport nochmal aufgreifen, mittlerweile ist das größer. Als wir darüber geschrieben haben, so vor 1,5 Jahren, da war Padel, das ist dieses kleine Tennis. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ne? Das ist damals total auf Reddit durch die Decke gegangen. Und ich habe damals, als ich noch in den USA gelebt habe, immer so habe ich gesehen, wie komische Leute einen Tennisplatz halbiert haben und da irgendwas gespielt haben, was ich nicht kannte. Und mittlerweile ist es, glaube ich, einer der größten Sportarten in Spanien geworden. Ja, und dann ist da auch die Frage, okay, was heißt es jetzt? Gibt es bald den Grand Slam für Padel? Weißt du, gibt es irgendwie das, was bei Tennis funktioniert hat, funktioniert das auch für Padel?
Okay, also ein strukturierter Weg wäre
Nischen-Community zu schauen. Ja. Ja. Ich glaube, ich mache zwei für die Hörer, vielleicht zwei oder einen Gedanke. Es gibt jetzt einen Trend, der auch schon seit ein paar Jahren funktioniert, das ist der nennt sich FIRE. Das heißt, das steht für Financial Independence Retire Early, heißt das. Und das sind Leute, die wollen so viel Geld wie möglich so früh verdienen, aber dann aufhören zu arbeiten. Und dann auf ganz Frugalismus ist auch so ein Thema, weißt du? Und das ist total en vogue gerade. Ich weiß gar nicht wieso, ja? Und das sind auch wieder Themen, da auch die haben neue Bedürfnisse, also Nischen-Communities, ja, sind, glaube ich, eine Sache, die man sehr strukturiert sich anschauen kann. Und wenn man, es hilft natürlich dann, selber noch eine Leidenschaft dafür zu haben, ne, um auch eine gewisse Authentizität zu haben. Ein anderes Beispiel, ein ganz banales Beispiel, wie man auf Geschäftsideen kommen kann, ist
einen Podcast zu hören.
Das sowieso, ja. Klar, ja, das ist klar, unsere Geschäftsideen ist das Motto unseres Podcasts. Also wir wollen, dass Leute klauen, aber du kannst auch einfach Jahresberichte börsennotierter Firmen in dir durchlesen. Ich glaube, dass die meisten, ich mache mal eine provokante Aussage, bleiben wir mal bei Trade Republic, wenn sich der Gründer von Trade Republic zur Mittagspause in die Kantine von der Deutschen Bank gestellt hätte und gebrüllt hätte, das ist meine Geschäftsidee und so werde ich euch disrupten und hier ist mein Plan. Ich glaube, nicht einer hätte Notiz genommen und einer hätte seine Idee ihm weggenommen. Weißt du, also andersrum wird es aber richtig, denn die Deutsche Bank sagt eigentlich dem Christian Hecker, dem Gründer von Trade Republic, sagt dem, was er machen muss. Denn da stand schon lange drin, dass sie ihre Mobile-Kapazitäten ausbauen wollen, weil sie immer mehr Nachfrage sehen nach mobilem Banking. Oder so, ja. Und das finde ich ganz spannend. Und wenn man mal so ein paar, ich hatte neulich mal so ein ganz kleines Beispiel, das hat ein Hörer eingeschickt, da gab es einen Jahresbericht von einem Pflanzenversand aus den USA. Und die haben aufgegliedert, wo sie das größte Wachstum sehen. Und sie haben in einem Bereich, ich weiß leider nicht mehr, was es war, aber in einem Bereich, einem ganz kleinen nischigen Bereich, haben sie gigantisches Wachstum gesehen, weil irgendwelche Studenten, glaube ich, voll drauf abgefahren sind. Oder vielleicht gab es irgendeinen TikTok-Trend oder so. Und die logische Idee wäre es jetzt gewesen, okay, wenn das so ein Trend ist, wenn die das ausweisen in ihrem Jahresbericht, kann ich da schneller drauf reagieren als ein bestehendes Unternehmen? Und kann ich da in dieser Nische einen Shop entwickeln, der viel tiefer ist als das, was dieser gigantische börsennotierte Unternehmen leisten kann? Und auch so kann man Geschäftsideen entwickeln. Ja? Aber es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube, die beste Art, Geschäftsideen zu finden, ist mit einem echten persönlichen Insight. Also wenn ich jetzt
Aus einem Need, auch aus einem persönlichen Need vielleicht heraus. Ne?
Ja, genau, das ist auch gut.
Ich glaube, man brennt einfach ganz an. Ich glaube persönlich auch aus eigener Erfahrung heraus, dass es ein entscheidender Faktor ist, ob ich eine Idee habe, für die ich wirklich brenne. Gut, idealerweise, weil sie auch aus dem Need heraus besteht. Oder wenn ich sage, boah, irgendwie so ein Schubkarrenhersteller, das könnte das neue Ding.
Ja. You're striking gold.
Thema interessiert mich halt eigentlich gar nicht.
Es gibt interessanterweise auch solche Gründer, denen das egal ist, aber die große Masse an Gründern, die braucht eine eigene Leidenschaft. Also ich glaube nicht, es gibt viele, ich weiß gar nicht, wenn wir mal bei Banken bleiben, ich glaube nicht, dass alle davon eine Bankausbildung vorher gemacht haben, ja, aber die haben irgendwie sehr strukturiert auf den Markt geschaut und gesagt, hier ist ein Unternehmen, wo wir echt ein Need lösen können, wo ich vielleicht selber den Need habe. Aber du hast recht, es hilft aus meiner Sicht total, dass man zumindest eine Empathie hat für die Leute, für die man diese Lösung baut. Oder aber, das ist eigentlich das Beste, wenn man selber irgendwie an irgendwas arbeitet und selber merkt, ich nutze hier eine hacky Solution. Also ich nutze hier 7 verschiedene Online-Tools, die ich irgendwie zusammenkleister. Ja, und alle anderen machen das auch. Also es gibt irgendwie keine richtige Art Sales Outreach für Mini-Influencer, Micro-Influencer zu machen. Also angenommen, ich hätte jetzt irgendwie 5.000 Follower oder 10.000. Wie entdecken mich eigentlich Brands? Ja, und wenn ich das jetzt, weil Brands kommen nicht auf mich zu, ich bin zu klein, aber wie kann ich eigentlich die richtigen Brands finden und da irgendwie einen Outreach machen und da irgendwie die richtigen Kontakte finden? Wenn das aktuell sehr mühsam ist für diese Leute und es echtes Problem ist, ja, dann kann ich ja einfach vielleicht da eine Lösung zu bauen, die dann dieses Problem löst. Und wenn ich selber das bin, dann habe ich wahrscheinlich selber den Insight, den andere nicht haben, um hier was zu bauen. Ja, oder auch regulatorische Veränderungen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, dass in den nächsten 5 Jahren sich irgendeine Regulatorik auf EU-Ebene ändert, was Mehrweg angeht oder so. Und ich weiß, wir müssen hier irgendwas ändern. Auch das ist manchmal eine Triebfeder für Innovation, weil dann muss der Markt reagieren auf eine neue Regulatorik.
Und gibt einem ja auch dann genügend Vorlauf, weil meistens ändern sich ja Sachen, wenn es regulatorische Veränderungen sind, ist es ja meistens nicht übermorgen, sondern in 2027 wird irgendwie, genau, keine Ahnung.
Genau.
Ja, stimmt eigentlich, das ist auch schlau.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com. Ende der Werbung.
Und sag mal, jetzt hast du ja in den USA gelebt und hast gerade so schön erzählt, wie so der Spirit auch war. aus der Ferne betrachtet, würde ich immer annehmen, so dass die Leute dort mutiger sind und mehr einfach ins Machen kommen, während wir Deutschen vielleicht zurückhaltender sind oder nicht so risikoaffin. Siehst du das auch so?
Also jetzt muss ich sagen, meine Erfahrung bezieht sich auf San Francisco, ja. Hm. Und das ist natürlich
meinst
schon.
Du, Texas ist anders?
Vielleicht, ja, vielleicht. Ja. Ich muss sagen, das ist natürlich schon so der, das ist ein echt, ich finde es echt ein besonderer Ort aufgrund der Historie. Und ich glaube, ist jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, da hat gefühlt jeder irgendeinen Onkel, der irgendeine Firma an IBM verkauft hat. Also ich glaube, da gibt ist die Erreichbarkeit von diesen Sachen, von Gründungen, näher. Ja, und ich glaube auch, die Erfolgswahrscheinlichkeit wird ein bisschen höher eingeschätzt, weil es einfach eine längere Historie gibt von in dem, vor allem in diesem kleinen Bubble, dieser kleinen Bubble Silicon Valley, wo viele Leute eine sehr gute Entscheidung getroffen haben, irgendwann einmal ein Unternehmen zu gründen. Und dann glaube ich, dann werden die persönlichen Risk-Reward-Bewertungen werden dann ein bisschen besser, wenn man dann sieht, ach guck mal, es kann ja funktionieren, wenn man mehr Vorbilder hat.
Ja, bestimmt.
Deshalb glaube ich schon, dass es, und ich glaube also, ich meine, es ist, man kann sagen, im Silicon Valley, was einem dann ziemlich auf die Nerven geht, ist irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Krypto-Diskussionen ich führen müsste. Und ich interessiere mich gar nicht für Krypto oder Blockchain, ja. Also es war irgendwie sehr monothematisch. Aber es ist irgendwie Buzzing, ja. Und du hast Leute, die extra da hinkommen, weil sie was gründen wollen, dann hast du so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ich finde, der Ort hatte für mich immer was Magisches, was diesen Wunsch nach Veränderung angeht.
Okay, aber jetzt zurück zu uns Deutschen. Würdest du sagen, das ist, sind wir zu vorsichtig?
Ich glaube.
Oder sucht man immer auch nach dieser großen Idee? Manchmal denke ich auch, coole Ideen sind ja manchmal auch die, die unsexy sind und trotzdem irgendwie große Probleme lösen können.
Ja, unbedingt. Also ich hab neulich mal eine Umfrage gemacht bei allen Hörern und Lesern von Digital Optimisten. Und ich war überrascht von allen, die nicht aktuell schon ein Startup haben, also Angestellten, wollen 80%, über 80% erstmal nebenberuflich gründen. Und das finde ich ganz interessant. Ja? Ja, das war ein interessanter Insight für mich. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil wenn du vielleicht ein bisschen eine persönliche Sicherheit brauchst, dann ich glaube, es gibt was zwischen ich kündige alles und ich habe null Einkommen und ich muss mich irgendwie von meinen Ersparten ernähren.
Mhm.
Oder ich habe vielleicht eine Möglichkeit, was auszuprobieren. Und ich will dann nochmal zurückkommen auf den Punkt, den wir eben hatten. Ich frage mich manchmal, stell dir mal vor, meine Eltern hätten in den 80er Jahren eine Firma gründen wollen. Wie hätten die auch nur einen Kunden gewonnen? Wie hätten die geworben?
Na ja, gut,
es gab kein Google, es gab kein Meta, ja, es gab, hätten die eine Bandenwerbung beim Fußballverein
Zeitung,
gemacht,
ja.
Zeitung, gelbe Seiten, keine Ahnung. Also so, und im Laufe der letzten Jahre ist es ja so viel besser geworden für um sich zu entscheiden, mal was auszuprobieren, selbst nebenberuflich.
Ja, überhaupt die Tatsache, dass man jetzt sicherlich auch dank Corona überhaupt mehr Möglichkeiten hat, was nebenberuflich zu machen, beziehungsweise weniger Stunden zu arbeiten.
Das kommt dazu.
Das gab es ja vor 10 Jahren, irgendwie war das ja auch noch nicht so, hast du auch keinen Applaus bekommen irgendwo, wenn du gesagt hast, so ja, das ich mache hier gerne den Job oder jetzt egal, ob als Führungskraft oder nicht, aber ich mache nur 30 Stunden.
Mhm.
Da bist du ja erstmal doof angeguckt worden. Ist ja jetzt sehr viel normaler, selbstverständlicher, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sowas zu machen.
Das stimmt. Und dazu, also schau mal jetzt, früher musste ich ja noch irgendwie irgendwelche Software kaufen. Heute kannst du alles mit einer Kreditkarte, Software as a Service, das kostet meistens 15 Euro im Monat oder so, kannst du auf Top-Technologien zugreifen, weißt du?
Ja,
und kannst
stimmt.
alles zusammenstellen. Und dazu noch, jetzt guck mal, wenn du jetzt noch ChatGPT hast, also wahrscheinlich hast du ein kleines Team von 2 FTE allein durch ChatGPT, wenn du ChatGPT gut nutzt, ja? Und ich glaube, es wird immer irgendwie, also die Schwelle, wenn man mal objektiv drüber nachdenkt, ist die Schwelle für Unternehmertum, die ist rapide gesunken bleib mal bei den 80ern, ja? Und ich finde, das ist eigentlich ein motivierender Gedanke. Und auch der Gedanke, schau mal, wenn ich jetzt, früher hatte ich so Probleme für meinen Podcast, wie, oh, ich muss jetzt irgendwie ein Bild erstellen, ich muss ein Cover machen für meinen Podcast. Das hat mich damals, oh, Photoshop, das ist so irgendwie so unheimlich, ja, Photoshop,
ja.
Das ist so, du brauchst fast einen Führerschein, das zu bedienen. Heute gibt es so viele einfache Tools, die auf Knopfdruck das machen. Also die Schwelle, was auszuprobieren, ist rapide gesunken und sinkt gerade rapide, auch durch diese AI-Welle. Und ich finde, das ist eine Message, die mir wichtig ist zu kommunizieren, ist, dass es ist einfach einfacher geworden, was auszuprobieren. Und wenn was nicht funktioniert, dann geht es halt weiter. Und da ja, mal was
zu schaffen überhaupt auch, ne? Also genau wie du sagst, wo du sonst irgendwie ein Team gebraucht hättest oder Agenturen, haben wir auch schon in diesem Podcast diskutiert, dass halt einfach viele Leistungen, die man sich sonst hätte teuer einkaufen müssen, kannst du jetzt halt ganz gut über AI schon, musst halt wissen, was und wo und wie man es promptet, aber kannst halt viel echt selber machen.
Total. Ja, und das finde ich doch eine tolle Botschaft an alle, stimmt, die immer so im Hinterkopf haben, Mensch, ich würde gerne was machen, aber ich traue mich nicht so richtig. Die Kosten, es zu machen, sind echt gering geworden und ich glaube, jeder kann es, wenn man sich ein bisschen reinsieht und 3 YouTube-Videos guckt, dann kann man eigentlich viele Probleme schon lösen.
Ja, das stimmt total. Was würdest du denn sagen, wenn du dir so Modelle anguckst? Was sind denn so Trends gerade? Was sind irgendwie, siehst du irgendwie besonders viele, also beschäftigst dich ja wahrscheinlich auch nicht nur mit Ideen, sondern auch mit neuen Gründungen, Startups, du siehst ja, was irgendwie draußen los ist. Kannst du da irgendwelche Trends für dich ableiten, wo du sagst, boah, da passiert gerade besonders viel?
Also ich glaube, es gibt einen riesigen Trend, der, glaube ich, in den nächsten Jahren voll im Markt einschlagen wird. Und der ist sogenannte AI-Agenten. Was es bedeutet ist, ich habe mal geschaut, im letzten Jahr wurde mehr Geld von Venture Capital in Unternehmen, in Startups investiert, die diese sogenannten AI-Agenten bauen, als die NASA in 12 Jahren inflationsbereinigt für das Raumfahrtprogramm, also für das Apollo-Mondlandungsprogramm ausgegeben hat. Es geht gigantische Geldmengen, gehen in diese Startups rein. Und was machen die? Die sind dafür da, die nehmen sich eine Funktion wie einen Buchhalter oder einen Radiologen oder einen Steuerfachmann oder einen Rechtsanwalt oder irgendwas und überlegen, wie kann ich hier einen sogenannten AI-Agenten bauen, wie kann ich diese Dienstleistung, die jemand macht, als AI bauen. Das kann man bewerten, kann man beurteilen, ja, das kann man sagen, Mensch, das ist ja blöd für die ganzen Anwälten, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich glaube, meine Aufgabe ist jetzt nur zu beobachten, dass da gerade wahnsinnig viel Geld reingeht. Und wenn ich jetzt nochmal das aus einer Unternehmenssicht betrachte, nicht aus einer Arbeitnehmersicht, sondern aus einer Unternehmenssicht, ist das natürlich ein Punkt für viele Unternehmen, der sehr viel Geld kostet, ja, dann Rechtsanwälte zu zahlen, sodass man davon ausgehen kann, dass da wahrscheinlich eine sehr hohe Bedarf nach ist, ja, und sehr viel Nachfrage entstehen wird. Und da geht gerade, wenn man sich, es gibt in den USA einen, ja, so ein Accelerator heißt es, der heißt Y Combinator, da sind ganz viele Unternehmen wie Airbnb, Dropbox sind da nicht gestartet, aber die sind da groß geworden, ja. Ganz legendäre Firmen kommen daher und es sind gigantisch viele Firmen, die diese AI-Agenten bauen. Und das wäre dann eine Zukunft, also wenn diese Wette, es ist auch eine Wette, muss auch gar nicht aufgehen, heißt nicht, dass es so wird, aber wenn diese Wette aufgeht und diese Unternehmen erfolgreich am Markt sind, dann könnte das eine Welt sein, in der man nicht mehr dann zur Rechtsanwaltskanzlei am Gänsemarkt oder zu Unter den Linden geht, um irgendeine Frage zum Wettbewerbsrecht zu beantworten, sondern dass vielleicht ein AI-Unternehmen in Bangalore das deutsche Recht so gut gecrawlt hat, dass es in der Lage ist, in kürzester Zeit dir eine komplexe rechtliche Frage zu beantworten. Und jetzt können wir natürlich auf die gesellschaftlichen Konsequenzen davon eingehen, ja, verstehe ich. Aber da geht gerade sehr viel Geld rein in dieses Segment.
Sehr spannend. Mit einem kleinen Blick auf die Uhr kommen wir so ganz, ganz langsam schon leider zum Ende des heutigen Podcasts. Und ich würde dir gerne mal als Abschlussfrage deine eigene Abschlussfrage stellen.
Oh, da habe ich mich gar nicht davor bereitet.
Verrückt, oder? Total, total. Ich klaue jetzt heute Alex' eigene Abschlussfrage, lieber Alex. Was wäre denn für dich selbst eine coole Geschäftsidee?
Krass, dass du da und dass ich jetzt da gar nicht so aus dem Stegreif was antworten kann. Das zeigt mir, dass ich mir mehr darüber Gedanken mache, was andere Leute denken, als ich eigentlich selber denke. Jetzt könnte ich es mir einfach machen, einfach eine Idee aus unserer Datenbank zu nehmen.
Das ist nämlich richtig cool. Möchte ich auch gerne mal Werbung für machen. Ihr habt richtig eine Datenbank gebaut mit allen Geschäftsideen, die in deinem Podcast besprochen wurden, richtig?
Das stimmt, genau. Ja. Da ist auch deine, ja. Deine Folge wird auch bald veröffentlicht, der ist da auch drin. Und genau, wir haben da von ganz vielen Unternehmern, Investoren, Gründerinnen und Gründern, interessanten Persönlichkeiten, haben wir da die Antwort auf diese Frage.
Sag ganz kurz, wo finden wir die?
digitaloptimisten.de.
Okay.
Ja. Ja, oder ihr könnt einfach den Newsletter abonnieren, dann kriegt ihr auch eine Geschäftsidee, ja. Ich glaube, eine Idee, ich sag dir mal eine Idee, über die ich mir viele Gedanken gemacht habe in letzter Zeit. Okay, ich mache eine andere, weil die haben wir, glaube ich, schon in unserer Folge für digitale Optimisten besprochen. Eine Sache, die ich interessant finde, ist, ich nenne sie den AI-Headhunter. Mhm. Ja? Was heute passiert ist, wenn du ein absoluter Megatrend, leider, ist der Fachkräftemangel. Du hast im Jahr 2010 haben noch 10% der deutschen Mittelständler auf die Frage, ob sie vom Fachkräftemangel betroffen sind, haben nur 10% gesagt ja. Mhm. Heute ist die Zahl bei 50%, 14 Jahre später. Es gibt, also dieser Trend kommt voll auf uns zu, mhm, und wir laufen gerade voll in dieses demografische, wenn die Boomer in Rente gehen, werden wir echt ein Thema haben, wie können wir hier eigentlich die Arbeit machen? Ja? Ja. Wer kann die Arbeit machen? Und ich glaube, das ist ein Thema, da werden sehr viele große Unternehmen entstehen in dem Bereich, vor allem auch in Deutschland, aber in vielen westlichen Ländern ist genau das Problem. Weniger stark in den USA, noch stärker in Südkorea, aber eigentlich in allen westlichen Demokratien ist das ein Faktor. Und vielleicht kann ich ja, ein oder zwei, ich muss mal gucken, also eine Idee, die glaube ich fast ein No-Brainer ist, ist in Unternehmen reinzugehen und zu sagen, sagt mir eure wichtigsten Geschäftsprozesse und ich baue sogenannte No-Code-Automatisierungen, wie wir E-Mail-Prozesse, wie wir Kommunikation mit Lieferanten, wie wir das komplett automatisieren können. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, wenn du da eine interessante Nische suchst und mit dem Wertversprechen zu einem Gründerin oder einem CEO gehst und sagst, ich will dir helfen, den Fachkräftemangel aufzufangen, indem ich wichtige Prozesse, die deine Leute gerade total aufhalten, die keine produktive Zeit sind, automatisieren, wo die keine Gedanken mehr drauf verschwenden müssen und AI einsetzen müssen.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine sehr lukrative Wertversprechen, die echt ein Problem löst, weil den Leuten wird immer klarer, in was wir da eigentlich laufen und wie wenig Nachwuchs wir eigentlich haben. Und ein Aspekt davon, weil das ist die zweite Geschäftsidee, ist der AI-Headhunter. Das finde ich auch eine ganz spannende Idee, weil heutzutage, ich meine, ich merke das auch selber bei uns, wir haben, wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann haben wir Inbound. Da kommen Leute, die sagen, wir würden gerne da hier arbeiten. Aber wir müssen auch immer häufiger Outbound machen. Also wir müssen selber Leute ansprechen. Und das hat dann so eine Hit-or-Miss-Quote. Das ist dann so ein typischer Fall, wo man sehr viele Menschen anschreiben muss und sagen, ich bin total glücklich hier in meiner Firma, vielen Dank. Aber manche antworten gar nicht, ja, weil sie vielleicht LinkedIn nicht checken oder so. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, wo man AI-Unterstützung brauchen kann.
Ja.
Also ich glaube, was da hilfreich wäre, ist sozusagen ein sogenannter AI-Headhunter, der in der Lage ist, du gibst eine Stellenbeschreibung, die kann meinetwegen Text sein, das sollte dann kein Video sein, wie die Geschäftsidee eben. Aber das ist dann, wenn du dann eine...
Du lässt ihn im Netz einfach suchen.
Genau,
du und lässt der ihn einfach sagt suchen dir dann...
Und du sagst dann und lässt dir erstmal eine lange Liste von Leuten geben, die das vielleicht erfüllen.
Mhm.
Und dann aber auch einen automatisierten Outreach machen. Also sagen, ich würde uns gar nicht lügen, sagen, hey, ich bin hier ein automatisierter Bot. Wir haben dich identifiziert als interessanter Kandidat für die Stelle. Hier sind die wichtigsten Sachen. Vielleicht ist hier noch ein Link zum Video, wo dann die Recruiterin tatsächlich was erzählt und sagt, guck mal, hier, darum geht's, ja. Melde dich doch einfach mit einem kleinen Message, wenn ich für dich das interessant ist.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du da es schaffst, nicht creepy zu sein, auch nicht irgendwie beliebig Automatisierung rauszuschicken, aber da irgendwie kannst du, glaube ich, auch sehr viel Wert schaffen, indem du es schaffst, den Pool an möglichen Bewerbern, die deine Firma vielleicht gar nicht kennen, weil du vielleicht zu klein bist oder ein Startup, was noch keiner gehört hat. Niemand kommt dann auf dich zu, weil du nicht diese Name Reputation hast. Ich glaube, da könnte man auch sehr viel Wert schaffen in dem Bereich. Also vielleicht sind sogar zwei Ideen dann, ja? Das eine, die Automatisierungsagentur, für mich absoluter No-Brainer eigentlich, dass man das machen sollte. Und das andere ist so ein AI-Headhunter.
Lieber Alex, ganz lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen
Komm
Dank,
bald
Sandra.
Mal wieder ins schöne Hamburg.
Danke sehr. Danke für die Einladung, Sandra.
Das war die 55. Disrupting Minds-Episode mit Alexander Brodzek. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.